Schönen guten Tag, dies ist die 33. Folge der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Wir haben jetzt gestern mit der zweiten Staffel begonnen, mit der Herbststaffel begonnen, mit einem Gespräch mit Andrea Kiesling von der Uni Bochum, wo wir uns sehr, sehr ausführlich über das Infektionsschutzgesetz und den aus Sicht vieler bestehenden Nachbesserungsbedarf beim Infektionsschutzgesetz unterhalten haben. Und eigentlich bei mir der Auslöser, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt mal wieder in die zweite Staffel herein, der sitzt sozusagen am anderen Ende der Telefonleitung jetzt. Ich begrüße den rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner. Grüße Sie, Herr Fechner.
Hallo, guten Tag, Herr Professor Harting.
Herr Fechner, ich darf Sie ganz kurz vorstellen, denen, die vielleicht jetzt nicht so gut mit Ihrem Namen vertraut sind. Sie sind Mitglied der SPD. Sie sind auch Anwaltskollege und auch tatsächlich aktiver Anwaltskollege.
Ja, noch nebenbei, ja.
Wie ich gelesen habe. Und seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Und dort der Obmann der SPD-Fraktion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Was macht ein Obmann in so einem Ausschuss?
Ich bin der Vorsitzende der SPD-Mitglieder im Ausschuss. Also wir koordinieren Dinge, treffen uns mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, besprechen den Sitzungsablauf und wenn es für die Fraktion Stellung zu nehmen gilt, dann darf ich das tun.
Sie kommen, das habe ich noch verabsäumt, zusammen aus Emmendingen, nicht? Das ist Baden-Württemberg.
Genau, der schönste Wahlkreis in Deutschland, nördlich von Freiburg.
Okay, super. Und ja, den Anstoß haben Sie insoweit gegeben, als Sie am 12. Oktober, also vor 10 Tagen, also jedenfalls mit einer Diskussion angestoßen haben, die jetzt im Augenblick sehr lebendig ist. Sie sagen, am 12. Oktober berichtet die FAZ, dass Sie sich dort geäußert haben, dass sie den derzeitigen Zustand der Corona-Maßnahmen, was die Rechtsgrundlagen angeht, für verfassungsrechtlich bedenklich halten. Und dann sagen sie weiter, dass das Parlament in diesen Fragen viel mehr Mitsprache haben müsse, da, wenn wesentlich in die Grundrechte eingegriffen werde, das Parlament entscheiden müsse. Was hat Sie dazu veranlasst, da jetzt doch so deutlich zu werden, jetzt in der letzten Woche?
Wir hatten schon im März, April erhebliche Bauchschmerzen, der Exekutive so weitreichende Befugnisse einzuräumen. Aber damals haben wir gesagt, wir wissen nicht, wie dieses Virus wirkt. Wir hatten die Sorge, dass der Bundestag möglicherweise über Nacht nur noch erschwert tagen könnte oder möglicherweise gar nicht mehr handlungsfähig ist. Das alles hat sich aber jetzt als nicht zutreffend bewahrheitet. Wir waren durchgehend handlungsfähig und deswegen braucht es nicht mehr diese weitgehenden Befugnisse, insbesondere durch Rechtsverordnungen für die Bundesregierung.
Hat Sie das überrascht, wie viel Zustimmung Sie jetzt bekommen haben in den letzten Tagen?
Nein, gerade weil ja auch aus der Wissenschaft, aber auch von vielen Verwaltungsgerichten manche Corona-Maßnahmen gekippt wurden und kritisiert wurden. Da hat es mich jetzt nicht überrascht, dass diese überfällige Debatte geführt wird. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur debattieren, sondern dass wir tatsächlich gesetzliche Änderungen beschließen im Bundestag.
Da gibt es ja jetzt zunächst einmal einen Vorschlag, der aus dem Gesundheitsministerium kommt, wo es jetzt um Verordnungsermächtigungen des Bundesgesundheitsministers geht. Das hatten wir gestern schon mit Frau Kiesling ein bisschen länger drüber gesprochen. Das ist ja deutlich zu unterscheiden jetzt von der weiteren Frage, ob die Verordnungen, so wie sie die Landesregierungen seit März immer wieder neu erlassen, ob für die neue Rechtsgrundlagen oder jedenfalls bessere Rechtsgrundlagen geschaffen werden, als wir das derzeit in Paragraphen 28 und 32 des Infektionsschutzgesetzes haben. Wo sehen Sie denn jetzt, wenn wir nur über das letzte Thema sprechen, also Nachbesserungen bei den Rechtsgrundlagen für die Corona-Verordnung der Länder, wo sind denn da so die wesentlichen Schraubstellen so aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass die Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz viel präziser werden müssen. Wir haben da eine recht unbestimmte Generalklausel und da die Maßnahmen der Länder doch ganz erheblich in die Grundrechte der Bürger eingreifen, halte ich es für dringend erforderlich, dass die Generalklausel zum einen präzisiert wird und zum anderen ergänzt wird um Standardmaßnahmen, also etwa Maskenpflicht oder ähnliche Corona-Schutzmaßnahmen, bei denen wir dann im Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene den Rahmen regeln, wann solche Maßnahmen von den Ländern ergriffen werden können. Also wir wollen die Länderkompetenzen nicht in Frage stellen, aber doch Leitplanken auf Bundesebene im Infektionsschutzgesetz regeln.
Was ja dann gleichzeitig die Spielräume der Länder schon ein bisschen einengt, weil sie müssen sich dann ja an die Voraussetzungen halten, die in diesen Vorschriften stehen.
Das stimmt, aber wenn Sie sich die Diskussion um das Beherbergungsverbot anschauen, dann finde ich, ist sowas auch notwendig. Wir brauchen bundeseinheitliche Regelungen, wenn wir Corona effektiv bekämpfen wollen. Diesen Flickenteppich, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, bis hin zu dem unsinnigen Beherbergungsverbot, das sollte sich nicht wiederholen.
Das Beherbergungsverbot, so ein bisschen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Ich glaube, da konnte man deutlich sehen, wie wichtig es ist, dass wir einheitliche und vor allem effektive Corona-Schutzmaßnahmen beschließen und weniger Maßnahmen, die vielleicht die schnelle Schlagzeile bringen, aber in der Sache nicht geeignet sind, um das Virus zu bekämpfen.
Wie muss man sich das jetzt ganz praktisch vorstellen? Wo soll der Gesetzesvorschlag herkommen und wie schaut es da mit Mehrheiten aus?
Ja, wir beraten das jetzt mit Hochdruck in der SPD, vor allem die Rechtspolitiker und die Gesundheitspolitiker. Wir sind da auch in engem Austausch mit der Wissenschaft. Wir haben Staatsrechtler beauftragt, uns eine Konkretisierung von den Ideen, die ich schon angesprochen habe, zu erarbeiten. Ich hoffe, dass wir da nächste Woche schon einen konkreten Vorschlag bekommen. Und dann wollen wir natürlich das Infektionsschutzgesetz gemeinsam mit dem Koalitionspartner ändern. Dort ist die Bereitschaft noch nicht allzu groß, wirkliche Änderungen vorzunehmen. Aber ich glaube, insbesondere infolge der zunehmenden Verwaltungsgerichtsentscheidungen und auch dem Rückenwind aus der Rechtswissenschaft, den wir für unsere Änderungswünsche bekommen, wird die Union sich da bewegen müssen.
Jetzt gibt es ja auch innerhalb Ihrer eigenen Fraktion nicht ganz einheitliches Meinungsbild. Lauterbach wird zitiert heute in der Berliner Zeitung, die Forderung, die Parlamente stärker in die Corona-Bekämpfung einzubeziehen, nennt er unsinnig. Wir brauchen schnelle Beschlüsse, wir können uns da keine wochenlangen Debatten im Bundestag leisten. Lauterbach ist ja, glaube ich, sogar im Rechtsausschuss auch, nicht?
Natürlich müssen wir schnell handeln, gerade wenn jetzt das Infektionsgeschehen sich so dramatisch verschärft wie in diesen Tagen. Aber es hat sich gezeigt, dass der Bundestag dazu in der Lage ist. Wir werden selbstverständlich nicht jede einzelne Landesverordnung bis ins Detail im Bundestag beraten. Wir müssen nicht darüber entscheiden, wie bestimmte Verwaltungsstrukturen organisiert sind in den Gesundheitsämtern. Aber wenn es um wesentliche Entscheidungen geht, insbesondere wenn die Grundrechte der Bürger betroffen sind, da will ich, dass der Bundestag das letzte Wort hat und da sind wir Rechts- und Gesundheitspolitiker uns auch einig.
Sie rennen da ja bei vielen Staatsrechtlern offene Türen ein. Wir haben ja auch viele hier schon in unserem Podcast gehabt. Da hat der Horst Dreyer schon im Frühjahr gesagt, dass man das Infektionsschutzgesetz überstrapaziert habe. Schwarz aus Würzburg, auch Staatsrechtler, hat sich damals ausgedrückt, dass das Coronavirus das Polizeirecht zu infizieren drohe und kritisierte damals die massiven Grundrechtseingriffe auf der Grundlage einer generalklauselartigen Ermächtigung. Warum hat das so lange gedauert? Das sind alles Stimmen, die wir schon hier so im April, im Mai hatten. Auch wir haben ja auch mit Ihrem Kollegen Oppermann schon ein Gespräch geführt im Mai, der damals auch schon eigentlich das gesagt hat, was er jetzt sagt. Wieso hat das eigentlich so lange gedauert? Warum hat man eigentlich den Sommer nicht genutzt, wo ja die Dinge sich ein bisschen beruhigt hatten, um das mal anzugehen? Warum erst jetzt?
Also die Überlegungen beim Infektionsschutzgesetz für Präzisierungen zu sorgen, die gab es ja schon im April. Und in der Tat hat sich das über die Sommerpause konkretisiert. Wir hatten uns im April damals vorgenommen, eine Evaluierung im März 2021, also nach einem Jahr der neu beschlossenen Regelungen vorzunehmen. Aber gerade über die Sommerpause haben wir doch viele Gespräche geführt und gerade auch mit Wissenschaftlern, dass das zu lang ist, dass insbesondere, weil der Bundestag handlungsfähig ist, diese weitgehenden Befugnisse für die Exekutive nicht erforderlich sind. Und so kam jetzt die Debatte zustande und ich bin deshalb wirklich optimistisch, dass es noch in diesem Jahr entsprechende Änderungen für mehr Parlamentsrechte geben wird.
Das würden sicherlich viele begrüßen. Nochmal kurz zurück so zum handfest, handwerklich praktischen, wie das aussehen könnte. Also nehmen wir doch, das sprachen Sie an, Maskenpflicht, dann würde man sich vorstellen, dass man im Infektionsschutzgesetz einen Paragraphen hat, der abstrakt, also der jetzt nicht regelt, dass im Kreis sowieso und im Kreis dort und den Straßen die Maskenpflicht jetzt gilt, sondern der regeln, die abstrakt Voraussetzungen regeln würde, unter denen eine solche Maskenpflicht angeordnet werden darf. Ist das so die Richtung?
Ganz genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Zunächst mal muss überhaupt die Möglichkeit, eine Maskenpflicht anordnen zu können, im Gesetz festgehalten sein und darüber hinaus dann die Kriterien für die Länder, wann dies der Fall ist. Wann das sein soll, da sind wir gerade im guten Austausch mit den Experten, die uns hier beraten. Wir können schlecht bestimmte Zahlen ins Gesetz hineinschreiben, dafür ist das einfach zu dynamisch, aber grundsätzliche Kriterien, ab wann welche Maßnahme ergriffen werden kann von den Ländern, das finde ich, dient der Rechtsklarheit, wenn das im Gesetz drin steht.
Was dann wiederum den Ländern, die das die Möglichkeit lässt, von diesen, es sind ja Befugnisse dann wohl, oder sind es dann Verpflichtungen, dass die Länder unter den und den Voraussetzungen verpflichtet sind, etwa eine Maskenpflicht zu erlassen? Oder sind es nur Befugnisse, die den Ländern dann die Entscheidung selbst überlassen, ob sie von diesen Befugnissen, die sie dann nach dem Infektionsschutzgesetz haben, für Verordnungen oder Allgemeinverfügungen Gebrauch machen.
Das sollten mindestens Befugnisse sein. Wir sollten aber die Gesetzesformulierung durchaus so wählen, dass die Länder in der Pflicht sind, Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz der Bevölkerung.
Was ja eine noch deutlichere Einengung wäre dann für den Handlungsspielraum, den die Bundesländer haben. Ist da Widerstand zu erwarten von den Bundesländern?
Hätte ich zunächst gedacht, noch vor 2 Wochen hätte ich gedacht, dass die Länder sich hier querstellen. Aber mittlerweile gibt es doch immer mehr Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die von sich aus schon sagen, der Bund muss hier mehr Führung übernehmen und muss mehr einheitlich regeln. Also da bin ich ganz guter Dinge.
Die Voraussetzung, also sozusagen die kritische Schwelle zu definieren, abstrakt zu definieren, man wird sie auch nicht nur jetzt speziell für Corona definieren, sondern dann auch für andere Infektionen, nehme ich mal an. Das abstrakt zu definieren, eine Eingriffsschwelle, ab der eine Landesregierung Maßnahmen anordnen darf oder möglicherweise sogar Maßnahmen anordnen muss, das stelle ich mir ja ziemlich schwierig vor. Also man wird, Sie sagen ja selbst, man wird ja jetzt nicht auf die Bezugsgrößen wechseln ja auch immer mal so in den letzten 8 Monaten. Im Moment sind es immer die 35 und 50. Daran wird man nicht anknüpfen können. Wie definiert man denn so eine Eingriffsschwelle?
Da wird man an die Gefährlichkeit der Krankheit anknüpfen und es möglichst präzise fassen. Aber wie Sie schon sagten, wir machen jetzt ja nicht nur für die Covid-19 ein Gesetz, sondern das soll für alle Pandemien, die hoffentlich nie kommen werden. Aber wir wollen da eine breite Rechtsgrundlage schaffen und jetzt für alle denkbaren Viren Schwellenwerte ins Gesetz zu schreiben, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen arbeiten wir jetzt gerade zusammen mit den Wissenschaftlern an einer Lösung, wie das Gesetz so abstrakt, aber doch effektiv formuliert werden kann, dass die Länder entsprechend handeln können.
Da könnte man ja auf die Idee kommen, an gewisse Erkenntnisse, Warnungen, Berichte des Robert-Koch-Instituts anzuknüpfen.
Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel, ja.
Und was natürlich dem Robert-Koch-Institut dann eine Schlüsselrolle geben würde bei solchen, also einfach bei der Bestimmung der Eingriffsschwelle. Wenn ich mir das so vorstelle. Aber ich stelle nur Fragen, ich stelle mir das anspruchsvoll vor, aber ich glaube, ich glaube schon, dass das an der Zeit ist, genau in diese Richtung auch tätig zu werden. Und Sie sagen, dass Sie gute Hoffnung sind, dass man da noch dieses Jahr zu einer Verständigung kommen kann. Was stimmt Sie da so hoffnungsfroh?
Hoffnungsfroh ist vielleicht angesichts der dramatischen Zahlen das falsche Wort, aber ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung hinbekommen, weil es die Sachlage einfach erfordert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen brauchen wir wirklich präzise Rechtsgrundlagen, damit die Corona-Schutzmaßnahmen, die ja unbestritten auch von unserer Seite erforderlich sind, vor Gericht Bestand haben. Das halte ich auch deshalb für notwendig, weil ansonsten die Akzeptanz in der Bevölkerung sinkt für Corona-Schutzmaßnahmen. Die Diskussion um das Beherbergungsverbot war aus meiner Sicht auch vor allem deshalb fatal, weil die Bürger Zweifel hatten, ob denn die Landesregierung tatsächlich so effektiv handeln. Und das hat auch für erhebliche Verwirrung und damit für Akzeptanzverlust gesorgt.
Es ist ja vielfach, ich glaube, von Ihnen ja auch schon frühzeitig gesagt worden, dass jetzt neben den ganzen verfassungsrechtlichen Problemen, die wir haben, wenn man auf eine Generalklausel notwendige Schutzmaßnahmen dann doch ganz einschneidende Grundrechtseingriffe stützt und das dann auch damit garniert, dass dann auch noch eine Verordnungsermächtigung bemühen muss, § 32, in der eigentlich gar nichts drinsteht, außer dass die Länder Verordnungen erlassen dürfen. Da haben wir ja die ganze verfassungsrechtliche Problematik, die wir hier in vielen Podcasts zuletzt gestern auch mit Frau Kiesling diskutiert haben. Jetzt gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, den Sie auch angeführt haben, der dafür spricht, also hier doch auch nachzubessern. Und das ist die Frage der Begründung und der Diskussion auch um Begründungen. Sie haben gesagt, also wenn das durchs parlamentarische Verfahren geht, dann bestünde auch mehr Veranlassung und mehr Notwendigkeit, hier zu begründen. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären, was Sie da meinen?
Also zu den zahlreichen Maßnahmen, die wir jetzt regeln wollen, damit der Bundestag das entscheidende Gremium wieder wird, gehört, dass wir von der Bundesregierung Begründungspflichten haben wollen. Wir wollen wir wollen sie im Gesetz regeln, um zu gewährleisten, dass die Bundesregierung Rechtsverordnungen begründen muss. Das muss nicht wöchentlich sein, aber doch in gewissen Abständen zumindest dort eine Begründung liefern muss über die Wirkung des Regelungswerkes der Rechtsverordnung, damit wir sehen können und auch alle Bürger sehen können, dass gerade die Rechtsverordnungen, die erheblich in die Grundrechte der Bürger eingreifen, auch wirken und nach wie vor erforderlich sind. Also eine solche Begründungspflicht halten wir für wirklich sinnvoll und dringend notwendig.
Es verhält sich ja auch so, dass die Gerichte oft gar nicht so richtig die Begründung kennen, die hinter den Verordnungen steht, die die Gerichte anwenden sollen, weil ja wenn es ein Gesetz gibt, wenn es demnächst ein überarbeitetes, reformiertes Infektionsschutzgesetz gibt, dann wird es ja eine Begründung auch geben für diese Gesetzesänderungen. Wenn es jetzt aber hier, sagen wir hier in Berlin, demnächst wieder die 99. Corona-Verordnung gibt, dann gibt es ja normalerweise überhaupt gar nicht ein solches Material, sodass auch ein Gericht dann oft so nicht so richtig weiß, was sich die Verfasser der Verordnung denn eigentlich bei den Formulierungen gedacht haben.
Das ist richtig. Insofern ist eine Kommentierung ähnliche Begründung durchaus angebracht und sinnvoll. Wir machen das ja bei allen Gesetzesvorhaben, dass wir umfangreich das Gesetz begründen und gerade wenn wir unbestimmte Rechtsbegriffe verwenden, dass wir da besonders sorgfältig das Gesetz begründen und auch Hinweise geben, was wir uns als Gesetzgeber dabei gedacht haben, was die Intention war, auch damit die Richterinnen und Richter einen Anhaltspunkt haben, wie beispielsweise unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind und was sich der Gesetzgeber bei dem Gesetz gedacht hat. Also das ist der eine Vorteil, wenn ich eine Begründungspflicht für die Rechtsverordnungen habe. Vor allem aber auch die Bürgerinnen und Bürger können ganz genau erkennen, was der Gesetzgeber damit wollte. Und das macht Transparenz aus und schafft damit Akzeptanz.
Also um ein praktisches Beispiel zu nennen, das wir jetzt gerade viel haben, es gibt dann Unterscheidungen in den Verordnungen zwischen privaten und öffentlichen Veranstaltungen und dann gibt es unterschiedliche Personenzahlen. Und dann sage mal einer, was denn jetzt eigentlich in einer Gaststätte stattfindende Geburtstagsparty ist. Ist das eine private Veranstaltung, weil es halt jetzt ja quasi ein privater Zweck ist, oder ist es eine öffentliche Veranstaltung, weil sie an einem öffentlichen Ort stattfindet? hat man gar keine Materialien dazu, was man sich bei der Unterscheidung gedacht hat, dann sind auch Gerichte eigentlich darauf angewiesen, Mut zu maßen, was eigentlich hinter diesen Unterscheidungen steht. Und dazu kommt ja noch der Vorteil, dass es ja auch dann zu erwarten ist, dass es ja auch parlamentarische Debatten geben wird, um die, also wenn es Vorschläge etwa gibt, unter welchen Voraussetzungen eine Maskenpflicht angeordnet werden kann, dann wird es sicherlich auch Debatten geben, die auch dann sicherlich im Nachhinein ein Licht darauf werfen werden, was jetzt, also wie es genau zu den Bestimmungen gekommen ist, wie sie da am Ende sind und was man sich dabei gedacht hat. Also das ist ja sicherlich auch ein Vorteil.
Ja, natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil, gerade weil Sie zu Recht sagen, dass es Debatten auslösen wird. Und die sind notwendig, weil gerade in der Diskussion, im Diskurs auch mit der Opposition ein Gesetz besser werden kann. Und das nutzt uns ja dann allen.
Jetzt haben sich ja auch eigentlich aus der FDP und den Grünen, gibt es ja eigentlich auch viel Zustimmung, auch von den Linken, ist es da denkbar, dass das mit breiter parlamentarischer Mehrheit jetzt auch in Gang gebracht wird und jetzt nicht da in den Parteienstreit hereingerät, wenn da ein Gesetzesvorhaben kommt? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Opposition sich einen Ruck gibt und dann einem Koalitionsvorschlag zustimmen wird. Mag sein. Und da werden wir sicherlich auch die Gespräche mit der Opposition zu diesen wichtigen Fragen führen. Allerdings allzu viel Zeit, dass wir jetzt monatelange Debatten führen, das haben wir sicherlich nicht. Aber wir streben sicherlich an, hier ein Einvernehmen auch mit der demokratischen Opposition im Bundestag hinzubekommen.
Wie ist in solchen Situationen das Spannungsverhältnis jetzt wiederum zur Exekutive? Zieht man da an einem Strang, weil man denselben Parteien angehört? Oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da auch dann einfach unterschiedliche Auffassungen, weil man aus unterschiedlichen Positionen diskutiert?
Also da kann ich jetzt vor allem für die SPD-Seite sprechen. Und da gibt es durchaus auch bei unseren Ministerinnen und Ministern die Bereitschaft, einer solchen Maßnahme zuzustimmen. Das haben wir jetzt ja auch schon gemacht, etwa im Insolvenzrecht wird zukünftig der Bundestag entscheiden, ob die Regelungen zum Schutz für Unternehmen verlängert werden oder nehmen sie das Wahlrecht, das wir in der letzten Sitzungswoche geändert haben. Da haben sich auch die SPD-Minister dafür ausgesprochen, dass nicht der Innenminister Seehofer alleine Wahlrechtsmodalitäten regeln darf, sondern per Rechtsverordnung, sondern dass der Bundestag dem zustimmen muss. Also da ziehen wir wirklich an einem Strang mit den SPD-Ministern. Bei der Union, ich glaube, da gibt es doch mit Herrn Spahn und Herrn Seehofer vor allem doch zwei Minister, die es gar nicht so schlecht finden, wenn sie ohne den Bundestag sehr weitgehende Entscheidungen per Rechtsverordnung treffen können.
Jetzt ist es ja im Moment sicherlich nicht die Zeit, quasi einen Vorwahlkampf oder Ähnliches zu führen.
Habe ich das jetzt gerade gemacht?
Nein, das war jetzt gar nicht, das war der Übergang zu meiner Frage, weil er geht in dieselbe Richtung. Wollte ich auch gar nicht kritisieren, sondern im Gegenteil Sie ermutigen, da nochmal in der Richtung noch etwas zu sagen. Nämlich die Frage, was ist eigentlich das Sozialdemokratische an der Corona-Politik?
Das Sozialdemokratische an der Corona-Politik ist, dass wir besonnen und effektiv handeln, dass wir nicht auf die schnelle Schlagzeile schielen, die uns vielleicht das ein oder andere Prozent in den Umfragen heben würde, sondern dass wir genau das machen, was erforderlich ist, um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor dem Virus zu schützen. Und in aller Besonnenheit, und da nehmen wir uns auch Zeit für Diskussion und korrigieren auch Dinge, wenn wir meinen, dass bestimmte Entscheidungen nicht mehr erforderlich sind, zum Beispiel die weitreichenden Befugnisse der Exekutive.
Herr Fechner, ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Deswegen würde ich gerne an dieser Stelle einen Punkt machen, auch wenn ich noch manches hier auf meiner Liste habe. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Gute Zeit. Machen Sie es gut.